Liebe Gäste, liebe Gemeinde, wer eine Bibel dabei hat und den Predigtext mitlesen möchte, er ist heute nicht so ganz einfach. Er steht im Römer 9. Römer 9, ab den Versen 14 bis 24. Römer 9, 14 bis 24, ich lese nach der Übersetzung der Lutherbibel. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir, warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollen und ein anderes zu nicht ehrenvollen Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zornes, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Ist Gott ungerecht? Diese Frage ist ganz gewiss nicht aus der Luft gegriffen. Sie entstammt auch nicht den spitzfindigen Überlegungen von irgendwelchen geschulten Theologen, sondern sie bricht auch unter uns immer wieder dort auf, wo wir sehen, wie unterschiedlich Glück und Leid verteilt sind. Unverdiente Erfolge auf der einen Seite, unbegreifliche Schicksalsschläge auf der anderen. Überfluss hier, bittere Not woanders oder auch hier. Das alles macht es mir schwer, von göttlicher Gerechtigkeit zu reden. Aber das Problem sitzt ja eigentlich noch viel tiefer. Er spitzt sich noch viel mehr zu, wo es nämlich um die Beziehung zu Gott selbst geht. Um Glauben oder Unglauben. Um Gottes Nähe oder Gottes Ferne. Um Heil oder Verdammnis. Denn es ist letztlich nicht zu klären, warum der eine sich dem Worte Gottes öffnet und zum Glauben findet, während der andere sich dem Worte Gottes verschließt. Liegt es also dann doch an Gott, der sich diesem zuwendet und jedem entzieht? Ist das noch gerecht? Diese Frage nach Gottes Gerechtigkeit lässt sich nicht einfach nur so beiseite schieben, um dann fröhlich und entspannt den Alltag zu gestalten. Nein, Paulus selbst ist von dieser Frage so umgetrieben im Blick auf sein Volk Israel, dem er selbst entstammt. Er sieht die vielen ernsthaften und frommen Israeliten vor sich, die der jungen Gemeinde als erbitterte Gegner gegenüberstehen. Und er ringt um das Rätsel ihres Unglaubens an Jesus Christus. Vielleicht tun wir uns schwer mit den Antworten, die dieser Text gibt. Und ich denke, es ist trotzdem entscheidend wichtig, auch für uns Glaubende, diesem Text ganz aufmerksam zu folgen und unsere Lebenswirklichkeit erneut von diesen Worten Gottes her nochmals zu bedenken. Die erste Antwort des Paulus lautet: Gott ist unabhängig und Gott ist frei. Er kann zu sich ziehen und von sich stoßen, retten oder verloren gehen lassen, wen er will. Das ist ein starker Tobak für unsere Ohren. Aber dem gilt es einfach mal zunächst standzuhalten. Das ist gewiss nicht die letzte Antwort und das letzte Wort, das es von Gott zu sagen gilt. Aber wer dies nicht gelten lässt, Gott ist frei, wird das, was es noch zu sagen gibt, nicht verstehen. Wenn wir von Gott reden, dann kann er nicht unserem menschlichen Urteil unterworfen sein. Wenn wir sagen, Gott ist ungerecht, dann hieße das in der Folge, wir bestimmen, was Gott darf und was Gott nicht darf, wie er zu sein hat und wie er nicht zu sein hat. Doch aufgepasst, genau das tun wir ja ständig. Wir beschließen, wozu Gott da ist, dass er nämlich alle Menschen glücklich machen muss. Und tut er das nicht, so stellt er sich selbst ins Abseits. Oder wir setzen Maßstäbe von Gut und Böse, wie wir es verstehen, und schreiben dann Gott noch vor, wie er lohnen oder strafen soll. Beides funktioniert absolut nicht. Gott ist das Maß aller Dinge, nicht wir Menschen. Gott ist nicht unserem Gericht unterworfen. Er muss sich nicht vor uns verantworten, sondern wir Menschen stehen vor dem Gericht Gottes einmal. Was Gerechtigkeit ist, bestimmt Gott und nicht wir. Denn Gott ist frei, er ist souverän, er ist unabhängig von uns Menschen. Und gleichzeitig sagt Paulus das Zweite in diesem Text. Gott ist barmherzig. Diese Barmherzigkeit zeigt sich daran, dass er nicht nach den Maßstäben unserer Gerechtigkeit handelt. Wenn überhaupt ein Mensch zum Glauben findet und Gottes Kind wird, dann ist das nicht sein Verdienst, sondern Gottes Güte und Gottes Barmherzigkeit. Auf die Frage, ist Gott ungerecht, müsste man eigentlich sagen, ja, zum Glück ist er es, denn von Rechts wegen passen wir alle doch nicht miteinander in seine Nähe hinein. Es ist viel zu viel in unseren Herzen, in unserem ganzen Wesen, was sich mit der Wesensart und mit der Heiligkeit Gottes überhaupt nicht verträgt. Paulus drückt es einmal so aus: Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Petrus sagt das und Paulus schreibt: Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Diese Selbsterkenntnis kann nur da in uns wach werden, wo wir persönlich Gottes Nähe erfahren. Wenn ich spüre, dass Gottes werbende Liebe mich meint. Und dann kann ich im Blick auf mein Leben mit Paulus sagen, so liegt es nicht an meinem Wollen oder Bemühen, sondern an Gottes freiem Erbarmen. Unser Bemühen, unser Wollen, das sind in der Regel immer unsere guten Vorsätze, unsere Versuche hin zu einem ordentlichen und rechtschaffenen Leben. In unserer Umgebung, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, bei Nachbarn und Schulkollegen mag uns das vielleicht noch gerade so gelingen. Aber die scharfen Augen derer, die uns gar zu gut kennen in unseren Familien und Freundschaften. Die entdecken ganz schnell so manches Ungereimte und Zwielichtige auch in uns. Und vor Gott, der sogar unser Herz, unsere tiefsten Absichten und Sehnsüchte kennt, vor Gott sieht das nochmal ganz, ganz anders aus. Seiner Barmherzigkeit haben wir es alle zu verdanken, dass wir trotzdem in seiner Nähe leben dürfen. In einer bleibenden Verbindung, die auch der Tod nicht aufheben kann, so wie Paulus so schön in Römer 8 am Schluss schreibt. Die erste Antwort auf die Frage, ist Gott ungerecht, lautet, Gott ist frei und unabhängig und souverän. Und die zweite, Gott ist barmherzig. Ist mit diesen beiden Antworten das Problem der Gerechtigkeit Gottes schon gelöst? Paulus meint nein. Und er beginnt nun eine neue Gesprächsrunde, indem er zunächst einem Gegner das Wort erteilt. Und dieser sagt in Vers 19, wenn doch alles an Gottes Entscheidung hängt, wie kann es dann wagen, uns Menschen noch auf unsere Schuld hin anzusprechen? Seinem Willen kann sich ja doch niemand widersetzen. Den einen rettet er, den anderen verwirft er. Die Verantwortung des Menschen bleibt an dieser Stelle völlig auf der Strecke. Hier wird vom Gesichtspunkt der menschlichen Logik argumentiert. Und nach dieser Logik gilt, Gottes Allmacht ist das eine, des Menschen Ohnmacht das andere. Und Paulus holt nun zum dritten Mal aus und entgegnet. Wenn ihr so denkt, dann könnt ihr die Dinge nur folgendermaßen sehen. Gott ist der Töpfer, wir Menschen sind der Ton. Der Ton kann nicht bestimmen, was aus ihm wird. Das ist Sache des Töpfers. Ob Blumenvase oder Abfallkübel oder was auch immer. Beides kommt aus derselben Hand. Keines der Gefäße kann seinem Hersteller zur Verantwortung ziehen. Kein Gefäß kann aber auch selbst als verantwortlich angesprochen werden. Das aber, folgert Paulus weiter, entspricht nicht dem Willen Gottes. Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes muss auf einer ganz anderen Ebene als der menschlichen Logik bedacht werden, und zwar auf der Ebene des Gewissens. Und auf dieser Ebene kann ich aber nicht im Blick auf andere fragen, sondern muss immer nur ganz persönlich mich selbst anschauen. Ich muss also fragen, was sagt mir mein Gewissen beim Hören auf Gottes Wort? Erkenne ich persönlich, dass ich schuldig bin vor Gott? Wenn ja, dann lädt mich dieses Wort persönlich ein, an Gottes Barmherzigkeit zu glauben und seine Vergebung anzunehmen. Und Paulus schreibt, ich werde dann zum Gefäß der Barmherzigkeit. Ein Glied am Leibe Jesu Christi, das ohne Verdienst von der Güte Gottes leben kann, dafür dankbar ist und Gott im Leben die Ehre gibt. Erkenne ich aber keine Schuld an, dann ist für mich die ganze Sache persönlich nicht weiter interessant. Ich lebe dann ohne Gott weiter. In den Augen des Paulus gehört ein solcher Mensch zu den Verstockten, die unter dem Zorne Gottes leben. Dieser Zorn Gottes ist nicht gleich handgreiflich zu spüren, aber er kann zum Beispiel dort erfahren werden, in der Kälte und Destruktivität, die vom Menschen ausgeht und sie von anderen isoliert und einsam werden lässt. Zorn Gottes kann auch noch anders aussehen, sich äußern in der Fassade, die Menschen vor sich hertragen, die Menschen aufgebaut haben in der Ablehnung gegenüber Gott. Eine Fassade aus Gemisch, aus Überlegenheit, Spott und Zynismus. Und hinter dieser Fassade verbirgt sich dann oftmals nackte Verzweiflung. Ein Leben lang Kraft und Energie und viele Überlegungen zu investieren, um nach außen hin den coolen Typen, den selbstsicheren, den über sich selbstbestimmenden zu leben und innerlich manchmal vor Angst kaputt zu gehen und vor Angst entdeckt zu werden. Auch so kann Zorn Gottes aussehen. Wer in dem Allen einmal drinne steckt, der kommt selber alleine nicht mehr daraus heraus. Und das ist gemeint mit den Worten von der Verstockung. Doch eigenartig, dies alles wird nicht bloß festgestellt als unveränderbares Schicksal, sondern es wird als etwas gesehen, das sich unter der Geduld Gottes vollzieht. Und diese Geduld Gottes schließt die Hoffnung mit ein, dass auch der Sinn der Verstockten sich noch ändern kann. Welch ein großartiger Gott ist das! Wozu wir berufen sind, Gefäß der göttlichen Barmherzigkeit zu sein, die wir an Jesus Christus glauben, das soll aufleuchten in unserem Leben, die wir von der Güte Gottes leben. Das soll an dir und an mir erkennbar sein. Die Barmherzigkeit Gottes soll an uns ablesbar sein. Wir sind nicht für uns selber da, innerhalb dieser Gemeinde, innerhalb eines frommen Zirkels. Nein, wir sind aufgerufen, diese frohe Botschaft der Güte und Barmherzigkeit und Freundlichkeit Gottes weiter zu sagen und weiter zu leben. Wir sollen Werkzeuge der Liebe Gottes sein. Eine Liebe, die grundsätzlich allen Menschen gilt. Allen auch denjenigen, die meinen, sie hätten an der Stelle schon einen endgültigen Trennstrich zwischen Gott und ihnen selbst gezogen. Über ihnen, so sagt Paulus, und über uns mit ihnen, steht die wartende Geduld Gottes. Und genau so sieht Paulus das im Hinblick auf das ungläubige Israel seiner Zeit. So sollen wir es heute erkennen und weitersagen. Gottes Güte ist ja unendlich. Seine Barmherzigkeit und Liebe ist unfassbar. Denn auch Gefäße des Zornes Gottes können und sollen verändert werden zu Gefäßen der Barmherzigkeit. Und dieser Sohn Gottes, Jesus Christus, der am Kreuz für deine und für meine Schuld gestorben ist, der hat die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Menschen umkehren können und dass Vergebung stattfindet und sie Kinder Gottes werden. In diesem Jesus ist Gottes Liebe uns nahe gekommen und Gottes Weg mit dieser Welt, mit dir und mit mir und mit anderen Menschen, ist noch lange nicht zu Ende. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Nutzen wir die Zeit, um dieses frohmachende Evangelium zu verkündigen. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der Herr über allem. Er liebt uns. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Sie ist jeden Tag neu. Amen.
Alles, was wir jetzt nicht laut genannt haben, nehmen wir hinein in das Gebet unseres Herrn, was wir nun gemeinsam sprechen. Ich bitte dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bleiben stehen und singen gemeinsam das Schlusslied unter der Nummer 106, Segne und behüte uns. Lass mir dein Wort nicht dadurch zum Gericht werden, dass ich es höre, aber nicht tue, dass ich es kenne, aber nicht liebe, dass ich es glaube, aber nicht bewahre. Herr, du hast Worte des ewigen Lebens, sprich zu mir, meine Seele zu trösten und mein ganzes Leben zu reinigen, dir zu Lob und Ehre und ewigem Preis. So geht hin in Frieden. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.